Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Herzlich willkommen bei mir in der Leadership Lounge. Heute bei mir zu Gast ist Thila Pham. Und Thila Pham ist fantastic.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat nämlich einen ganz, ganz tollen Podcast. Den Podcast Fantastic Insights, bei dem ich auch schon mal zu Gast war. Und ich habe dich natürlich nicht nur aufgrund deines Podcasts eingeladen, sondern auch aufgrund dessen, was du in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast. Du warst Managing Consulting bei IBM und vor einem Jahr hast du die Growpony gegründet. Mhm. Und das ist ein wunderschöner Neologismus, der sozusagen Wachstum und Company verbindet. Und der Name ist ja auch Programm, ne? Also ihr macht so bei allem Persönlichkeitswachstum, aber es geht auch darin, die Kunden, die ihr unterstützt, auch im Sales zu unterstützen.
Genau.
Right? Dann ist Thila auch noch LinkedIn Top Voice, weil die Liste hört gar nicht mehr auf. Weil ich freue mich sehr, dass du da bist. Vor allem auch, weil es halt nicht nur dieser Hintergrund ist, den du mitbringst, sondern es ist einfach auch eine sehr, sehr angenehme, sehr persönliche Komponente und das genieße ich sehr. Ihr könnt euch auf das Gespräch freuen. Ich habe ja immer am Anfang meine random question.
Ich freue mich.
Und ich habe gerade auf den Knopf gedrückt und sie wurde generiert. Die Frage ist, bewegst du dich hin zu Freude? Oder bist du jemand, der sich weg von Schmerz bewegt? So ist deine Grundtendenz.
Richtig, richtig tolle und auch tiefe Frage, Laura. Ich würde behaupten, wenn ich ganz ehrlich bin, noch vor einem Jahr war mein primärer Motivator weg von Schmerz. Mhm. Weg von Schmerz, weil meine Biografie und auch meine Kindheit viel mit Schmerz einfach behaftet war. Das heißt, ich musste erstmal weg von diesem Zustand kommen. Und heute jetzt auch, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, meine Firma gegründet habe, auch einfach mal Luft zum Durchatmen habe, kann ich immer mehr dieses hin zur Freude, hin zu etwas, was ich auch bewusst entschieden habe zu errichten, also mit offenen Händen zulaufen. Und das ist natürlich auch ja ein ganz anderes, neues Gefühl.
Mhm. Das ist auch schön, diese Wandlung zu sehen. Also würdest du dann auch sagen, dass die Wandlung funktioniert, hey, wenn ich mich in mir selber vielleicht sicher bin, wenn ich einen gewissen Punkt an Persönlichkeitsentwicklung erreicht habe, dann darf sich das wandeln?
Absolut.
Oder ist das eine Grundpersönlichkeit? Kann ja auch sein.
Nee, absolut. Also ich sehe das manchmal so, wie, stell dir mal vor, du bist in so Treibsand und dein ganzer Körper, und du bist so gerade so mit dem Kopf, mit der Nase oben drüber, weißt du? So, dann ist dein einziger Motivator jetzt nicht hin zum Sonnenlicht und zur Freude, sondern du willst raus aus diesem Treibsand, richtig? So,
ja.
Wenn du aber deine Arbeit gemacht hast, das heißt über Persönlichkeitsentwicklung, über eine Konfrontation, auch über das Tal der Tränen, sage ich mal, zu gehen und auch vollen Mutes dadurch zu gehen, dass du danach rausgehst und es leichter wird. Das heißt, der Treibsand ist vielleicht noch da, weil wir können uns ja nicht immer komplett frei machen von dem, was uns färbt und auch geformt hat, aber vielleicht ist es nur noch knöchelhoch und dann kannst du, weißt du, mit ein bisschen Geschwindigkeit mehr und dich auch freier bewegen.
Mhm. Ja, spannendes Bild. Bringt mich jetzt zum Thema, über das wir auch sprechen wollten, aber es passt gerade an der Stelle so ganz gut, weil du gerade sagtest, ja, der Treibsand ist immer noch da. Wir hatten ja gesagt vorher, ja, lass uns auch über People-Pleasing sprechen. Und für mich ist es so von meiner eigenen Entwicklungsgeschichte so, der Treibsand ist immer noch da, aber nicht mehr bis zur Nase, sondern halt, wie du es gerade beschrieben hast, also das Bild hat mich komplett reingezogen, so vielleicht bis zur Wade oder so. Mhm. Und es bedeutet aber nicht so, hey, ich habe einmal nämlich entschieden, da jetzt rauszugehen, sondern ich entscheide mich jeden Tag neu und manchmal auch mehrmals am Tag wieder neu dafür, um wieder da rauszugehen in diesem, ich sag jetzt mal aus so einer, ganz oft ist ja verbunden damit sowas wie eine auch Retterrolle.
Ja.
Und da in diese Selbstwirksamkeit reinzugehen, ist eine aktive Entscheidung, die mehrmals am Tag sehr viel Energie kostet.
Absolut. Dieses Aktivieren, sich dabei selbst zu ertappen, dass man wieder in bekannte Lösungen zurückgeht, die man mal errichtet hat, aber die einem heute vielleicht gar nicht mehr dienen. Und ich glaube, wenn wir mal das ganze Thema People-Pleasing so ein bisschen aufzöhnen, was ist das überhaupt? Du hast ja auch eine wunderbare Solo-Folge schon dazu aufgezeichnet, ne? So mit den Symptomatiken.
Danke für den Verweis.
Genau, also hört euch diese mal an. Aber People-Pleasing, das bedeutet ja, du möchtest es allen recht machen. Du möchtest gemocht werden und vielleicht nicht von allen gemocht werden, aber von so auch von vereinzelten Menschen gemocht werden. Zum Beispiel welche, die du besonders für kompetent erachtest oder von denen du besonders viel Aufmerksamkeit haben möchtest. Das heißt, deine Aufmerksamkeit richtet sich immer wieder darauf, auf die Außenwahrnehmung. Werde ich gerade für kompetent wahrgenommen? Werde ich gerade gemocht? Ne? Bin ich okay, so wie ich bin? Ist die Beziehung gerade in Gefahr oder ist sie sicher? Und dadurch, dass du die ganze Zeit mit deiner Aufmerksamkeit eigentlich beim Gegenüber bist, was passiert? Du bist gar nicht bei dir. Ne? Und das ist dann auch so diese Konsequenz daraus. Du spürst dich vielleicht auch gar nicht selbst. Du weißt gar nicht so richtig, was will ich eigentlich, ne, aus der Interaktion? So, was dient mir denn gerade und was tut mir gerade gut? Und da entstehen so verschiedene, ich sag mal, Vernachlässigungen, die passieren können, auch von Primärbedürfnissen bis zu höheren Bedürfnissen. Und deswegen ist es auch so wichtig, da mal, ich sag mal, die Entwicklung anzustoßen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Laura.
Ja, ich finde es gerade sehr cool, weil, also ich bezeichne mich super gern als Recovered People Pleaser. Ich finde, das bringt sehr auf den Punkt. Und ich arbeite ja auch oft mit Klienten auch ganz vielen Anwälten, Anwältinnen zusammen, Führungskräften. Und da spielt People-Pleasing ganz oft auch eine Rolle. Ne? Also es ist, würde man vielleicht von außen gar nicht so denken, aber es ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich habe bemerkt, dass es zwei Sachen gibt. Also das ist auch immer so die erste Frage, die ich stelle. Nimmst du deine Bedürfnisse wahr? Oder du kennst deine Bedürfnisse und äußerst sie trotzdem nicht. Weil, also tatsächlich, es gibt so diese zwei, also es gibt wahrscheinlich viel mehr, aber ja, es gibt so diese zwei Grundtypen, wo ich schon mal sehen kann, okay, müssen wir erstmal daran arbeiten, dass du deine eigenen Bedürfnisse überhaupt spürst und dann bekommst du die Strategien, um sie umzusetzen, oder hast du schon mal dieses Gefühl für dich und dann geht es nur noch um die Strategie, wie kann ich es umsetzen. Ne? Also das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist nämlich das, du spürst dich selber nicht mehr, weil du so sehr im Außen bist. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich viele Jahre nicht gespürt und nicht mal gespürt, dass ich mich nicht spüre und wusste zum Teil gar nicht, was ich eigentlich möchte. Und super gut erkennbar an, ja, Laura, was wollen wir machen, wo wollen wir heute Abend essen gehen? Mir egal, entscheide du. Und das sind ja genau diese Punkte, so nochmal einchecken, was will ich denn eigentlich? Und das wäre vielleicht schon mal der erste Impuls, den wir auch mit rausgeben können an unsere Hörer, so wirklich bei so kleinen Entscheidungen zu trainieren, was möchte ich denn? Möchte ich jetzt gerade einen Tee trinken oder einen Kaffee? Möchte ich einen Orangensaft oder ein Wasser? Und dahingehend schon dieses, auch unsere Entscheidung zu treffen, ist ja wie so ein Muskel im Gehirn. Und das zu trainieren.
Und das mag so banal klingen, für Leute, die nicht das Thema haben.
Ja.
Weißt du? Aber für liebe alle People-Pleaser da draußen, die uns zuhören, denn ihr wisst, es ist vielleicht nicht so banal. Und ich glaube, was wir da mitgeben, ist einfach mit Intention die Dinge zu tun. Das heißt, du weißt, es ist ein Thema bei dir. Das heißt, geh da rein mit Intention und trainiere auch deine Aufmerksamkeit am Ende des Tages darauf, wieder dich ins Innen zu richten. Nur dann kannst du besser darin werden, das auch zu artikulieren. Dann kommt natürlich, wenn du irgendwann mal, ich sag mal, intermediate bist in People-Pleasing, die Phase, wo du auch in Konflikte gehst, also in Konfrontation gehst. Das heißt, jemand anderes möchte was anderes. Das heißt, du möchtest jetzt zum Beispiel, dieses wichtig, zum Griechenessen zu gehen, mal um bei einem banalen Beispiel zu bleiben. Ich möchte das aber gar nicht, Laura. Weißt du, du weißt ganz genau, ich habe da gar keinen Bock drauf. So, wie kommen wir jetzt übereinander? Bist du immer noch bereit, weißt du, dass dein Bedürfnis zu teilen, das, was du willst oder nicht?
Absolut. Und das ist richtig cool. Ich hatte Anfang des Jahres ein Thema und das war, da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich schon voll aus dem People-Pleasing raus bin. Und zwar war das eine Veranstaltung und wir hatten Karten dafür und dadurch, dass ich mitorganisiert hatte, hatte ich irgendwie Karten auf dem Rang gekriegt. Ich wollte aber vorne sein, weil wenn du vorne warst, gab es die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und das konnte man von oben eben nicht. Und ich war aber mir ganz sicher, weil mich das Thema so interessiert hat, dass ich eine Frage stellen möchte. Und dementsprechend habe ich dann halt gefragt, ob es auch möglich ist, dass ich unten sitzen kann. Und dann war so, ja, nee, ist nicht möglich, war so die erste Antwort. Ich wusste aber, dass es unten Karten gibt, die frei sind. Also weil ich wusste von 5 Leuten, dass sie nicht zu der Abendveranstaltung gehen, die ich auch kannte. Und dann habe ich halt angefangen, da zu diskutieren, jetzt nicht unhöflich, sondern halt total höflich und habe gemeint, ja, ich würde mir das halt wünschen. Und dann war es sehr spannend, weil dann ist jemand anders von diesen Mitveranstaltungen, Veranstaltern hergekommen und hat gemeint, ja, gar kein Problem, dann komm doch jetzt mit mir rein. Und dann saß ich auf meinem Platz und dann war ich ja dort, wo ich auch hin wollte, ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, das war jetzt kein Problem, gab freie Plätze, ich habe niemand irgendwas weggenommen. Und krass, das hat mich überhaupt nicht gestört. Also mir ist es erst danach aufgefallen, dass das eine Situation war, wo ich früher wahrscheinlich beim ersten, nee, das geht nicht, wir wollen das nicht, das wird jetzt kompliziert, da müssen wir irgendwie einen Tick mehr organisieren. Hätte ich gesagt, oh ja, dann tut es mir leid, ich wollte Ihnen jetzt auch gar keine Umstände machen und wäre umgedreht. Ne? Und ich habe da schon so 5 Minuten diskutiert, bis ich da saß. Und genau solche Sachen, also ich meine, wie schade, von welchen tollen Erfahrungen man sich auch als People oder ich mich früher in meiner alten Version sozusagen abgeschnitten habe.
Ja, richtig klasse, Laura. Und ich glaube, was wir ja auch immer fehlinterpretieren beim People-Pleasing, weil nach außen sieht das ja so nett und so hilfsbereit und so freundlich und so verträglich aus.
Ja, geil, danke. Ja.
Aber, liebe Leute, es ist alles andere als ein Akt der Freundlichkeit. Wenn du jemanden People-Pleased, dann bist du in dem Moment maximal inauthentisch. Warum? Weil du getrieben wirst, nicht aus der Freundlichkeit, nicht weil du wirklich jemandem helfen willst oder weil du gerade freundlich sein willst, sondern du bist getrieben aus einer Angst heraus. Eine Angst heraus, auf Ablehnung zu stoßen, eine Angst heraus, auf eine schwierige Beziehungssituation zu kommen, aus der Angst heraus, verurteilt zu werden, für inkompetent gehalten zu werden. Und deswegen fängst du an zu pleasen, deswegen hältst du deinen Mund, obwohl du gerade eigentlich für dich einstehen müsstest. Und ich glaube, wenn man das erstmal versteht, hey, People-Pleasing ist der Inbegriff von Inauthentizität. Weil wenn du nicht people pleasen würdest, mich würde doch viel, viel mehr interessieren, Laura, wie wärst du denn dann? Weißt du, wenn du mich nicht pleasen würdest, mir nicht 1000 Fragen stellen würdest, mich nicht anlächeln würdest, wie würdest du dich denn eigentlich mir zeigen wollen? Weißt du? Die intime, tiefe Beziehung geht ja hier auch flöten. Wir können doch gar nicht uns richtig verbinden, wenn wir uns die ganze Zeit davor fürchten, was der andere denkt.
Absolut. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe so eine kleine Stimme in mir, die ihn gerne ein bisschen relativieren möchte. Einfach so dieses, nur weil jemand jetzt freundlich ist, heißt das nicht, dass er inauthentisch ist. Also ich weiß, das hast du auch nicht gesagt, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, das herauszustellen, damit jetzt jemand nicht denkt, boah, mein Nachbar, der ist immer total freundlich zu mir, der ist inauthentisch. Das finde ich nochmal wichtig sozusagen. Ne? Und da eben auch wirklich krass zu differenzieren, ist das gerade in mir, weil People-Pleasing und Höflichkeit sind zwei unterschiedliche Sachen, würde ich sagen. Weil ich kann sehr bestimmt mein eigenes und sehr höflich meinen eigenen Standpunkt durchsetzen und auch ja nicht mal durchsetzen, sondern einfach sagen, darum geht es ja im ersten Schritt. Es geht ja im ersten Schritt noch gar nicht um Durchsetzen, sondern nur um ihn kundtun, ohne dabei ein People-Pleaser zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass diese Sachen ganz oft vermischt werden und zusammengezogen wird, so von wegen, ja, wenn ich freundlich bin, dann sage ich ja, ja, ja. Aber ich kann auch sehr freundlich Nein sagen.
Richtig, ja. Also ich korrigiere dann nochmal die Freundlichkeit, die motiviert wird, weißt du, durch diesen Antreiber am Ende des Tages auch, wird gemocht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was bis zu einem gewissen Grad noch irgendwie, ich glaube, normal ist. Ne? Also ich glaube, wir sind ja soziale Wesen, wir wollen ja hier auch Beziehungen knüpfen und wenn wir uns das erste Mal kennenlernen, heute in Persona, Laura, ne, dann geben wir uns ja auch Mühe. Genau, das muss man auch mal honorieren an der Stelle. Aber dann pendeln wir uns ja auch aufeinander ein. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man vor allem auch so auf diesem Spektrum, so am unteren Ende, im Extremende des People-Pleasing ist, das ist dann doch oftmals motiviert aus einer inauthentischen Quelle.
Ja, absolut. Und ich glaube aber, dass es nicht gemerkt wird immer. Mhm. Also so dieses, ich habe so gelernt, nach außen zu gucken, weil es für mich überlebenswichtig ist, was im Außen passiert, dass ich Ich finde es gerade so lustig, weil überlebenswichtig, wenn jetzt nicht Psychologen oder nicht irgendwie Menschen aus dem Coaching-Field gerade zuhören, weil ich weiß, dass in meiner Zuhörerschaft viele sind. Überlebenswichtig bedeutet für uns im Endeffekt ja, wenn wir in der Kindheit Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel gelernt haben, oh, ich muss gucken, dass es meinem Umfeld gut geht, weil sonst entsteht eine Unsicherheit, dann ist das für das Kind so eine Angst, so eine existenzielle Angst. Und das, darauf bezieht sich dieses Überlebenswichtig. Ne? Das fand ich nochmal wichtig klarzustellen.
Sehr gut. Aber du hast gerade auch schon ein schönes Beispiel genannt, Laura. Ich beobachte das bei mir, aber auch bei vielen meiner Klienten. Ne? Wie äußert sich über People-Pleasing im Berufskontext so, was man jetzt sehen kann, sichtbar? Und eines meiner Klienten kam zum Beispiel mit dem Thema, mich stört es so sehr, wenn ich im, es waren zwei Situationen, wenn ich im Auto mit meinem Chef sitze zum Beispiel, bin ich unglaublich angespannt, weil ich das Gefühl habe, jetzt diese Interaktion positiv führen zu müssen, weißt du? Also so, als wärst du so der Entertainer, als müsstest du jetzt Witze machen, als müsstest du das Gespräch jetzt richtig, als wärst du dafür allein verantwortlich, dass diese Interaktion mit dem Chef richtig, richtig schön wird. So, und das war so eine Situation. Und das zweite Beispiel ist, das kennen wahrscheinlich auch viele Führungskräfte, die auch einen Hang zum People-Pleasing haben, ist, wenn du ganz kritisches Feedback an einen Mitarbeitenden geben musst, was die Performance angeht. Ja, und du magst diese Person eigentlich und du willst dieser Person auch gar nichts Böses oder ihn verletzen. Du weißt aber vielleicht auch, dass das Gegenüber auch ein bisschen sensibler ist. Das heißt, was passiert ist, du bist nicht in der Lage, am Ende, es war bei meinem Klienten der Fall, er war nicht in der Lage, diese Kritik auf den Punkt zu bringen. Er hat stundenlang Achterbahn gedreht und ist schön geredet und am Ende wurde er gar nicht verstanden. Und was passiert? Er ging raus und war unglaublich frustriert über die Situation, richtig? Weil er wollte eigentlich seinen Punkt klar machen, aber er war unfähig, seinen Punkt rüberzubringen, weil er die Beziehung nicht gefährden wollte, weil er den anderen nicht verletzen wollte, weil er auch, ich sag mal, weiterhin gemocht werden wollte, ne? Also von dem anderen Kollegen. Was beobachtest du so bei deinen Klienten?
Ich habe gerade ein konkretes Beispiel im Kopf. Entweder ich laber rum und werde schwammig oder ich explodiere, weil es dann so weit, das Fass ist so am Überlaufen, dass ich komplett cholerisch werde. Das hat aber natürlich dann auch eine krasse Wirkung auf das Team, ne? Weil ich dann eine Führungskraft bin, die gar nicht mehr richtig führen kann, sondern im Endeffekt nur Unsicherheit reinbringt. Also ich erzeuge quasi da ja auch in meinem Team so, oh Gott, wie ist er heute drauf? Kann ich heute irgendwie ihm auf der Nase rumtanzen versus dreht er jetzt völlig wegen einer Kleinigkeit über. Also auch da, das ist natürlich auch sehr schwer. Und mir fällt noch ein schönes Beispiel ein, das auch recht heftig war, weil das war eine im Konzern auch eine sehr im oberen Management eine Führungskraft. Und da ging es um ein Kündigungsgespräch. Und er hat das dann einfach zwischen Tür und Angel gelöst, weil er sich quasi so sehr Mut anreden musste, um dieses Gespräch überhaupt zu führen, dass er es im Türrahmen gemacht hat.
Aua.
Ja, und das ist natürlich auch da wieder, was hat das für Folgen für die ganze Organisation, für das gesamte Team? Und wenn ich jetzt sozusagen ein krasser People-Pleaser bin in der Situation und mir tut das so, also ich kann... Also ich habe da auch ein bisschen Mitgefühl für die Rolle des People-Pleasers und auch für die Rolle dessen, der gerade gekündigt wird. Ja, ne? Ja. Also so deshalb von Schuld und Nicht-Schuld finde ich schwer zu sagen. Jetzt zu sagen, boah, wie schlecht oder wie unfähig und dann wieder ein Urteil drauf zu klatschen, ist halt auch Quatsch. Damit kriegen wir das Problem nicht aus der Welt.
Ich glaube, das war auch eben ein bisschen harsch von mir formuliert. Weißt du, mit der Inauthentizität, das sage ich so mit, aber das sage ich in aller Liebe im Sinne von, ja. Das waren Lösungen. Wir sind ja Lösungssuchende seit jeher, die gedient haben. Und weißt du, und das heißt, es ist auch kein Vorwurf an der Stelle. Es ist jetzt das, was es ist. Und ne, wir beide sind ja auch irgendwo. Genau. Wir haben ja auch eine People-Pleaser-Reise. Das heißt, wir sind ja im selben Boot drin gewesen.
Ich finde es trotzdem spannend, dieses Inauthentische, weil es ja auch etwas ist, wenn ich immer im Außen bin. Und jetzt springe ich zu dem Punkt, wo ich hinspringen wollte. Also es kam ja jetzt einfach in unserem Gespräch, deshalb der Gedanke ist noch nicht komplett ausgereift. Obwohl ich, in Beziehungen kenne ich es, wenn ich in Beziehungen inauthentisch bin mit meinem Partner, Dann kann ich die Beziehung in die Tonne treten. Da können wir nochmal 5 Podcasts drüber machen. aber es ist ja auch im Bereich Sales, weil das ist ja auch ein Thema von euch sozusagen, von eurer Company. Wenn ich im Sales tätig bin und ich bin nur am Außen orientieren, dann kann ich nie mein Produkt so entwickeln, wie es eigentlich gut ist oder wie es das beste Produkt ist, was dann wieder die Zielgruppe, die zu mir passen würde, erreicht, sondern ich bin nur am Bedienen und Befriedigen von Menschen, die vielleicht gar nicht so gut zu mir passen. Mhm. Weil ich möchte, dass sie mich lieben. Ich möchte, dass es denen gefällt.
Richtig.
Und das ist ja in der Partnerschaft genau dasselbe. Also ich glaube, das zieht sich durch ganz, ganz viele Lebensbereiche und wir merken das gar nicht.
Und ich glaube, es ist hier dann deswegen so wichtig. Es gibt hier so ein ganz schönes Modell dafür, Laura, das kennst du ja auch aus der Transaktionsanalyse, die 5 verschiedenen Antreiber. Die einmal ab und zu mal zu fragen in verschiedenen Situationen, hey, was treibt mich gerade an? Und ich bleibe gerade ganz bewusst bei dem Begriff Antreiber und nicht Motivator, weil Motivation ist was Tolles, weil Motivation bringt dich dahin, wo du eigentlich hin willst. Und das bringt dich auch zur Erfüllung am Ende des Tages. Ein Antreiber ist etwas, wie so, man kann sich das vorstellen, wie so jemand, der dich von außen anschiebt, weißt du, in etwas, wo du eigentlich gar nicht hin willst. Und das sind aber teilweise innere Antreiber. Und da gibt es ja 5 Stück. Einerseits, worüber wir uns ja gerade unterhalten, ist dieses Wert gemocht. Ne?
Also ja, sei gefällig.
Sei gefällig. Mhm. Ich muss halt hier dienen auch am Ende des Tages. Das zweite ist, sei stark. Also ich muss es alles alleine hinbekommen. Ne? Also ich bin stark. Das dritte ist, sei perfekt. Also alles muss nied- und nagelfest bis 120% durchoptimiert sein. Das vierte ist ja, mach es schnell, also sei schnell, also
bald
am besten schon gestern, ne, sich keine Zeit lassen, schnell, schnell, schnell die Ergebnisse und die Erfolge einfahren. Und Nummer 5 war,
Moment, wir hatten sei gefällig, sei stark, sei
streng dich an.
Streng dich an, ja.
Streng dich an ist das 5. Das heißt, ne, dieser innere Glaube, es muss hart sein, ich muss mich immer besonders anstrengen, damit es gelingt.
Mhm.
So. Und wenn man mal immer wieder in Interaktionen reingeht und Situationen reingeht und man merkt so, okay, dieser erste Antreiber, werd gemocht, sei gefällig, weißt du, ist gerade so ein dominierender Faktor, sich dann, also Bewusstsein ist immer der erste Schritt, richtig? Also das sagen wir im Coaching, in der Psychologie ja auch. Bewusstsein ist der erste Schritt, sich selbst zu ertappen in verschiedenen Situationen und dann einmal durchzuatmen. Einfach ein bisschen Raum zu schaffen zwischen diesem Stimulus, das da gerade ist, und deiner Reaktion in dem Moment. Und ich glaube, da ist schon, das ist so der erste Schritt, den wir tun müssten.
Absolut. Und sich dieses Bewusstsein auch erlauben, ne? Also, weil das sehe ich jetzt ganz viel, es wird ja auch immer schlimmer, mit die ganze Zeit am Handy hängen, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Es gibt eine Studie, dass Menschen eher gewillt sind, sich Elektroschocks zu unterziehen, anstatt alleine irgendwo sitzen zu können. Und dieses aber alleine sitzen können ist ja genau da, diesen Moment, den ich brauche zwischen dem Reiz und meiner sozusagen Reaktion, um nicht direkt darauf zu reagieren, sondern um bewusst ein Verhalten zu wählen, also zu agieren, sage ich immer.
Ja. Wie kamen wir jetzt eigentlich darauf? Wir können den Faden verloren.
Ich hatte vorher gesagt, dass es in verschiedenen Bereichen dieser People-Pleaser eine Rolle spielt. Also
ja. Ich entsinne mich. Ja. Und auch in der Beziehung, ne? Aber auch, und da fiel mir noch ein sehr, sehr gutes Beispiel ein. Und zwar, wenn wir auch beim Sales oder auch beim Business-Aufbau sind. Ich begleite auch viele Gründerinnen und Selbstständige. Und was glaubst du, wie schwierig es ist, wenn du diesen People-Pleasing-Hang hast, das Business aufzubauen, was dir eigentlich dient, was dich erfüllt? Mhm. Das ist unglaublich schwer, weil dann, was am Anfang gerade auch in der Abnabelung passiert, wenn du noch in Anstellung warst, ist, du willst so ein paar alten Kollegen und vielleicht Chefinnen gefallen, weißt du, und machst wahrscheinlich das, was wohl aus ihrer Sicht, aus ihrem Wertekatalog, weißt du, gut und angemessen wäre. Und dann richtet man dann dieses Business auf und man wächst dann zum Beispiel. Deswegen frage ich immer am Anfang ganz, ganz kritisch, hey, welches Leben willst du führen, weißt du? Und dann bauen wir das Business danach auf. Und sie bauen sich dann 30, 40, 50-köpfige Teams auf und sagen am Ende, Thiele, ich bin so unglücklich. Das ist ein neues Hamsterrad, das wollte ich gar nicht erschaffen. Aber dieser Motivator, die Anerkennung dann von meinen alten Kollegen zu bekommen oder von wem auch immer, weißt du, weil dann, jetzt bin ich ja groß, jetzt bin ich ja gewachsen.
Autsch, ja.
Das dient mir gar nicht. Ich will eigentlich als Solopreneur, weißt du, irgendwie glücklich sein, frei sein, irgendwie mich nicht so viel im Team abstimmen müssen. Und ich glaube, das ist dann so, ja, ein, schmerzhafte Erkenntnis dann, aber auch eine sehr wertvolle.
Mhm. Ja, ich fühle gerade emotional noch sehr mit, weil ich das, also für, wenn ich jetzt so an meine eigene Geschichte denke, wie ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und wenn ich jetzt gerade mir selber vorstelle, so, ouch, ich hätte da ein 40-köpfiges Team mir aufgebaut, also auch was Großes aufgebaut, ne? Und dann das nochmal einzureißen, ist ja wieder dieser Schritt, den wir ja alle, die jetzt in der Selbstständigkeit sind und vorher angestellt waren, das ist ja auch schon mal was, ein Kartenhaus einreißen.
Richtig.
Und zu sagen, hey, ich mach was Neues. Und dann stehst du da wieder und dann musst du es dir gerade nochmal, und dann nicht mal ein fremdes Kartenhaus, sondern dein eigen erbautes Kartenhaus, stelle ich mir sehr schwer und sehr schmerzhaft vor.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch so ein Entwicklungsprozess, durch den wir alle gehen, weißt du? Wir alle sind ja manchmal so ein bisschen von draußen gekitzelt, weißt du? Die Dinge vielleicht zu verfolgen, die uns tief im Inneren gar nicht dienen, weißt du? Und ich merke das auch bei mir immer wieder so. Ich weiß ganz genau, so ein Knopf ist immer noch so dieses, oh Tila, es wird richtig groß und toll, weißt du? Und wir haben einen riesen Impact, so dieses Ergebnisorientierte, dieses was in der Welt aufzubauen. Und dann, ich werde immer sehr, sehr, sehr schnell davon getriggert, weißt du, und mich direkt da drauf springen, aber einfach mal sich ein bisschen Luft zu erlauben, meine Nacht drüber zu schlafen, weißt du, und zu sagen, hey, ja, das ist ein cooles Konzept, aber lässt es sich vereinbaren zu meinem Lifestyle, weißt du, dass ich mir jetzt aufbaue, so ein bisschen geografisch diversifiziert, sehr freigeistig, weißt du, zu leben, passt das überhaupt noch zusammen und wenn ja, wie?
Du bringst mich gerade auf eine ganz spannende Übung, und zwar zu überlegen, hey, was sind denn eigentlich meine Knöpfe, die mich triggern? Ne? Mhm. Also wem möchte ich imponieren? Das hat ja auch wieder was mit sich selbst zu tun, weil wir wollen ja, also bei mir ist es ganz klar, am Anfang habe ich meine LinkedIn-Beiträge ehrlicherweise für die Professoren in meinem Netzwerk geschrieben und nicht für meine Kunden. Definitiv, absolut. Weil mir war es wichtig, ist mir auch wichtig in meiner Arbeit. Mir ist diese wissenschaftliche Fundierung, dass es was Handfestes ist und nicht einfach irgendwie, oh, das hat bei mir funktioniert, das funktioniert bei dir auch, sondern wirklich was handfest ist, zu haben. Gleichzeitig ist es halt wichtig, dass ich diese Handfestigkeit in meiner Arbeit zwar lebe, aber trotzdem meine Kunden anspreche und nicht meine Professoren.
Richtig. Das ist eine herrliche Übung, Laura. Weißt du, für wen schreibe
ich? Wirklich, für wen schreibe ich eigentlich? Oder wem möchte ich imponieren, wenn ich auf einer Veranstaltung gehe? Für wen ziehe ich mich wie an? Ne?
Ja.
Wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, wen im Publikum möchte ich beeindrucken? Weil es sind ja selten alle.
Und gerade bei alles, was wir unter Growpiny tun, das ist ja auch so, Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen. Ne? Also LinkedIn ist auch ein Thema, ist halt die Business-Plattform. Und der Nummer eins, die Nummer eins Hürde, die die meisten Kunden und Kundinnen haben, ist ja so, oh, was denken die anderen von mir? Ich fühle mich so auf dem Serviertablett, weißt du, 1000 Views und keiner interagiert, ich habe kein Feedback. Das ist so unangenehm. Und oftmals kommt dann so, ja, mir ist es richtig unangenehm, was sie denken. Und dann frage ich aber, okay, wer ist denn sie? Weißt du? Weil es ist nicht eine anonyme, große Gruppe. Du hast ganz bestimmte Menschen im Kopf, dessen Meinung dir wichtig ist, weißt du? Wer ist das denn? Und dann wird das so manchmal klarer, ah, das ist eigentlich so ein alter Kollege oder ein alter Chef, ne, der mich hier, der ganz bestimmt meine Beiträge liest und von dem mir das super wichtig ist. Und dann aber zu fragen, okay, das ist ja in Ordnung, dass es dir wichtig ist, aber das, was du gerade aufbaust und wo du gerade dich im Leben befindest, welche Werte sind dir gerade wichtig? Ne? Mhm. Und welche Werte vertritt denn dieser andere Mensch?
Auch eine coole Reflexionsfrage für Menschen, die ihren quasi alten Arbeitgeber oder ihren Raum, also wenn du gerade mit neuen Selbstständigen zusammenarbeitest, was ist der Punkt, der dich an denen vielleicht noch fasziniert, aber auch gleichzeitig, was ist der Punkt, der dir gefehlt hat in dieser alten Umgebung?
Ja.
Ne? Warum und wie komme ich da mehr rein? Ja, spannend. Ich habe gerade noch an eine Story gedacht, und zwar von einer Klientin von mir, Führungskraft, der für die eigene Karriere in ihrem Unternehmen ist wichtig, es mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Und die hatte das Thema auf LinkedIn auch mit der Sichtbarkeit. Und da hat sich dann rausgestellt, und deshalb finde ich so wichtig, dass da auch wirklich auf den Grund zu gehen. Sie hatte Angst, was die große Schwester von ihrer besten Freundin aus der Grundschule von ihr denkt.
Wow, okay.
Also das war der Punkt, also jemand, mit dem sie überhaupt keine wirklichen Kontakte mehr hatte. Aber das war der Trigger, wo sie Angst hatte, von dieser Person beurteilt zu werden. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also weil so, als wir es dann auf, also so dem Ganzen auf den Grund gegangen sind und es reflektiert haben, ne, dann war so, hey, warum fürchte ich mich denn davon? Das ist ja überhaupt kein Grund, ne? Mhm. Dann war es ja auch klar. Aber unser Mind ist ja ganz oft so, dass wir der Gedanken nicht zu Ende denken und daher uns manche Dinge fürchten, die müssen uns gar nicht mehr fürchten.
Ja. Und da kann es total helfen, was du da mit ihr machst, dieses kognitive Erklären, ne? Also aus dem Executive-Erwachsenen-Hirn mal reinzingen und sagen, hey, ist es wirklich so bedrohlich, ist es wirklich so wichtig? Und dann sagst du, hey, ist es eigentlich nicht. Aber was ich auch beobachte, wenn manche Themen so ein bisschen tiefer liegen, ist, dass du gar nicht mit dem Executive-Brain noch da reinkommst, weil du verstehst das rational, aber du fühlst es trotzdem anders, ne? Du hast trotzdem voll Angst, bewertet zu werden und so weiter und so fort. Und da, ich benutze dann gerne so ein Tool, ich benutze ja die Psychometrik, du machst ja gerne Big Five und Lumina Spark gründet auf Big Five. Und dadurch, dass viele meiner Kunden auch im IT- und Tech-Umfeld unterwegs sind, führe ich gerne Tools, ne? Also Spielzeuge ein, womit sie auch so ein bisschen Halt finden. Und ein Tool ist dann so die Journey to Composure. Das bedeutet, wenn du in einen Stress Muster kommst, von dem du weißt, und das ist zum Beispiel jetzt diese Harmoniesucht, ja, das wäre zum Beispiel eine übertriebene Qualität. Wie kannst du dich selbst über die Journey to Composure wieder moderieren und ein bisschen, weißt du, bei dir wieder ankommen? Und da ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, die Trigger mal zu identifizieren, oder? Also, was triggert mich, dass ich in diese Harmoniesucht komme? Es mag noch so subtil sein. Sammel bitte mal alles, was dir einfällt und beobachte das mal. Es können ganz kleine subtile Dinge sein, richtig? Mhm. Also so, ich weiß nicht, was so mal so deine Trigger waren, die dir gar nicht so klar waren, um ins People-Pleasing zu kommen. Bei mir war das zum Beispiel mal so, sobald diese Menschen besonders senior und professionell und älter wirkten, so, das war so ein Trigger für mich, dass ich wusste, okay, sobald etwas Senioriges da ist, dann bin ich auch besonders zugeknöpft, ne, und möchte dann mich auch von der besten Seite zeigen, so, das ist zum Beispiel ein Trigger. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, wie äußert sich das denn in deinem Körper? Was fühlst du denn in deinem Körper, wenn du in dieses Verhalten gehst? Ne? Ist da Anspannung? Weil diese Emotionen, die du hast, die sind immer irgendwo auch im Körper lokalisiert. Ne? Und das kann bei mir dann durch Herzrasen zum Beispiel sein oder einen trockenen Hals oder so. Und was fühlst du dann in dem Moment? Mhm. Das heißt, auch in die Emotionen abzugehen. Hey, ich fühle irgendwie so eine Disconnection. Ich fühle mich gerade, als würde mir die Verbindung zu dem anderen fehlen. Und deswegen, ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen isoliert in dem Moment. Ich fühle mich vielleicht traurig oder keine Ahnung, was das für eine Emotion sein kann. Und dann hinzugehen und dann diesen Kreis dann voll zu machen und sagen, wie verhalte ich mich und was denke ich in dem Moment? Ne? Und da erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dann gehen wir hin und schaffen wieder diesen Space zwischen Stimulus und diesen Reiz, um diese bewusste Handlung durchführen zu können und atmen einfach mal durch. Mhm. Es gibt ja verschiedene Atemtechniken, hast du eine Lieblingsatemtechnik? Ich mag gerne diese 4-7-8-Atmung, ne? Also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden mal zu halten und 8 Sekunden auszuatmen. Ja. Mach das mal 3-mal, danach sieht die Welt ganz anders aus. Und dann in dieses bewusste Handeln zu gehen. Das heißt, wir gucken uns dann immer an, was hast du für Stärken, die dir dabei helfen, nicht jetzt in dein bekanntes
Muster?
Verhaltenmuster, in diese Autobahn zu gehen, weißt du, sondern eine neue Autobahn zu befahren. Was kann dir da helfen? Welche Stärken unterstützen dich hier?
Ja, absolut. Und das finde ich jetzt gerade auch wieder schön, weil es den Punkt von vorher nochmal aufgreift mit diesem, ich komme in meinen eigenen Körper wieder zurück.
Ja.
Was fühle ich denn eigentlich? Und du hattest das vorher so schön gesagt, ja, es mag banal klingen, aber es ist so wichtig, wenn dieses Gefühl von, oh, das stört mich hier, nicht vorhanden ist, dann sind ja genau das wieder diese Übungen, woran merke ich es denn? Ich habe einen rauen Hals, oh, meine Stimme wird komisch. Was sind diese kleinen Indizien, woran du es merkst, dass du gerade deine Grenzen überschreitest auch?
Ja.
Das finde ich sehr spannend.
Und manchmal, wir hatten das ja eben auch gesagt, Laura, entweder du spürst dich gar nicht oder du spürst es und du kannst nicht artikulieren oder ausdrücken. Und wenn du zum Ersten, also dich wiederfindest in dem ersten Beispiel, dass du das gar nicht erst fühlst, also auch deine Anspannung zum Beispiel nicht fühlst, so ging es mir nahezu mein ganzes Leben lang. Ich habe kaum meinen Stresspegel gespürt, weißt du? Und da gibt es zum Beispiel eine richtig schöne Körperübung, dass du mal 10 Sekunden lang dich bis zum Maximum anspannst. Also wirklich deinen ganzen Körper. Und wenn das zum Beispiel dein Brustbereich ist, mal richtig deinen Brustbereich anzuspannen. Das ist deine 10 von 10, weißt du? Und dann bewusst in die absolute Entspannung zu gehen. Wieder auf Null hinzugehen. Und dann zu sagen, guck mal, fühlt sich das Null jetzt anders an als das, wo okay, mein Deutsch hört wieder auf an der Stelle, als bevor wir, ich habe dir das letzte halbe Jahr in 3 Sprachen gedacht und gesprochen, als bevor du diese Übung gestartet hast, weißt du, was ich meine? Und dann kommt oftmals die Erkenntnis, oh wow, das habe ich gar nicht vorher so gespürt. Ich war eben doch angespannter, als ich dachte. Das war schon so eine moderate 5.
Absolut. Ja, ich mag das auch super gerne, mit diesen Körperübungen zu arbeiten, weil es uns, also ich mag es sehr gerne, ich habe ja auch bei Gunther Schmidt gelernt und Gunther sagt immer so schön, ja, dein Körper ist ja eh dabei, dann benutze ihn halt auch. Und das finde ich so cool, weil das ist ja genau dieses, hey, was macht denn unser Körper? Hat, ich meine, heute wissen wir das ja, welche Auswirkungen hat unsere Haltung, unsere Bewegung, auch unsere Anspannung, wenn wir ein bisschen manchmal, es ist ja auch nur sowas, dass jemand läuft und ein bisschen schräg läuft und dann richtest du das wieder gerade. Plötzlich passieren andere Dinge wieder in deinen Denkmustern. Und diese Rückwirkung Körper, Kopf mit einzubauen, finde ich total wertvoll. Ist richtig schön. Und die Beispiele, die du gerade gesagt hast, finde ich auch richtig schön. Ich möchte gerne nochmal diese Technik reinbringen von der Introvision, von der ich dir vorher erzählt habe, weil auch da wieder bei People Pleasing hatte ich ganz, ganz tolle Erfolge mit meinen Klienten. Weil es gibt ja unterschiedliche Punkte. Du hattest mich vorher gefragt, wie es bei mir war mit dem People-Pleasing, ne? Ich fasse meine Journey mal kurz zusammen, weil sie geht so schön wirklich durch diese 3 Punkte von, wie ich auch Coaching ansehe. Wir haben wie so ein Eisbergmodell. Auf der ersten Stufe sind wir so in diesem Reflektierten, ne? So, ah ja, krass, ich merke, ich sollte vielleicht was ändern. Das war damals, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich gemerkt so, okay, ich neige dazu, in die Retterrolle zu fallen. Wenn ich da weiter drin bleibe, werde ich niemand helfen können, weil wir eben in dieser Retterrolle, all die Dinge, die du vorher gesagt hast, sind nicht nett. Wir sind dabei, uns besser zu fühlen, weil wir haben jemand gerettet. Der andere ist uns was schuldig. Wir sind die Helden, ne? Was halt völliger Bullshit ist, wenn wir jemand helfen wollen. Ne? Also das war so Stufe 1, Reflexion. Dann die zweite Stufe ist dann so, ja, okay, jetzt habe ich mich dafür entschieden, wie gehe ich da raus? Ja, ich brauche eine bestimmte Strategie, ich brauche mehr Klarheit in bestimmten Bereichen. Ich bin zum Teil dann einfach in Gespräche, die kritisch waren, reingegangen und habe mir sie vorher auf den Zettel geschrieben und es gab ein lustiges Gespräch. War ein Beziehungsgespräch, wo ich mit dem Zettel vor dem Mann stand und den Zettel einfach abgelesen habe. Weil mir war es so wichtig, dass ich meinen Punkt mache, aber ich konnte das noch nicht anders. Also habe ich diesen Zettel als Strategie gebraucht. Da sind wir in der zweiten Ebene. Ne? Natürlich werden dann die Strategien nach und nach verfeinert und irgendwann mal hast du es dann so in dir, dass du es wirklich machen kannst. Und dann ist aber so der Punkt, wenn ich weiß, hey, möchte was an meinem Verhalten ändern. Ich weiß auch, wie es funktioniert und ich mache es trotzdem nicht. Und dann sind halt noch diese sehr, sehr tief sitzenden inneren Blockaden dran. Und das ist ganz spannend, weil da gibt es natürlich auch mehrere Wege, um an diese tieferen Blockaden zu gehen. Und ein Weg davon ist die Introvision, mit der ich jetzt auch sehr viel arbeite. Und das hat mir nochmal deutlich mehr Entspannung reingebracht, wo ich gemerkt habe, so seitdem ich damit arbeite, mit dieser Technik, komme ich wirklich an diese ganz tiefen Blockaden, die noch übrig waren. Beispiel mit People-Pleasing, auch so ein Thema, wo ich Angst hatte, Menschen auf die Nerven zu gehen, weil ich Angst hatte, Menschen anzurufen. Ne? Und dann, was ist meine größte Angst? Ja, ich könnte die Person stören. Ich könnte jemand so ein fieses Gefühl übergeben, wenn ich...
Eine Unannehmlichkeit.
Ja, aktiv bereiten. So. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, jetzt arbeite ich mal mit Introvision damit. Und dann funktioniert die so, dass du uns so schön, weil du ja auch vorher mit der Körperarbeit gesprochen hast, in diesem meditativen State drin bist. Du bist in dem Beobachten, was passiert in meinem Körper. Und du führst in der Introvision jemand in einen Raum, wo er also in einen, nicht in einen physischen Raum, sondern in einen quasi Mindraum rein, wo er sehr bei sich ist, wo er sehr eine weite Wahrnehmung hat Und dann wird der Klient mit der krassen Angst konfrontiert. Also sowas, es kann sein, dass ich jemand jetzt richtig, richtig auf die Nerven falle. Und dann beobachtest du, oh, was macht das mit mir? Was passiert da gerade? Und das ist so schön, weil das ist eine Technik, die dauert wirklich nur 7 Minuten in der Coaching-Session selber. Also du brauchst schon länger, bis du den Satz dann erarbeitet hast. Aber wenn du dann in dieser Technik bist, hast du am Ende eine Audioaufnahme von 7 Minuten. Gibst du dem Klienten auch mit nach Hause, dann kann er da selber noch mit trainieren für 20 Tage. Und das ist so spannend, wie wirklich tief sitzende Blockaden nochmal damit gelöst werden. Weil, und da kommt nämlich im Endeffekt alles, über was wir jetzt gerade gesprochen haben in dem Podcast, kommt in dieser Technik nochmal zusammen. Das finde ich wahnsinnig schön. Und das soll jetzt auch so nochmal anhand meiner Journey, so, wie geht man Punkt für Punkt in die Tiefe.
Wenn du auch über Körperarbeit sprichst, Laura, kennst du die Theorie von Peter A. Levine, der so viel über Trauma und auch Entwicklungstraumata spricht?
Erzähl mir von der Theorie. Ja. Der Name sagt mir jetzt gerade nichts, aber vielleicht, wenn ich die Theorie höre.
Der hat auch die ganzen Ausbildungsgänge Richtung Somatic Experiences designt und in der Welt geteilt, sage ich mal. Und eine Grundtheorie davon ist, wenn du, und wir reden gerade von diesen ganz tief sitzenden Blockaden, ne? Also die auch ja auf Traumata zurückführbar sind, dann fehlt dir so ein bisschen die Bodenhaftung. Mhm. Ne? Also das Gefühl, diese Connection zu deinem Körper und im wahrsten Sinne des Wortes die Bodenhaftung. Also dass du spürst, dass du gerade, weißt du, in dieser Welt hier auf dem Boden mit zwei Füßen stehst.
Das Geräusch ist der kleine Dackel im Hintergrund.
Das war nicht Lauras Magen, nein, nein. Und das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, also so in diesen meditativen Zustand zu gehen, zu konfrontieren, aber auch immer wieder in seinen Körper zurückzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig, weißt du? Also in den Körper zurückzukommen und dann aber diese beobachtende Rolle einzunehmen. Ja.
Ja. Total wertvoll. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe hier so total schön, Thilo und ich sitzen hier und der Dackel ist bei mir auf dem Schoß. Ihr hört ihn vielleicht im Hintergrund. Und ich fühle so von mir aus, dass das Thema People-Pleasing gerade recht rund ist. Gibt es denn noch was, wo du sagst, hey, das möchte ich unbedingt ergänzen, Laura? Das ist ein Aspekt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Allenfalls vielleicht noch, inwiefern unsere Sprache.
Oh ja.
Oh ja, ja. Sprache, das formt, weißt du, wie wir eigentlich denken, fühlen, uns verhalten, aber vielleicht auch unsere inneren Überzeugungen damit füttern oder eben nicht füttern. Das finde ich noch ganz, ganz spannend.
Ganz kurz, bevor wir da hingehen, ist mir nämlich vorher auch gekommen und ich fand es ganz spannend, als du die Antreiber aufgezählt hast. Gab es so einen Schritt mit der Sprache und ich weiß nicht, für die Nerds unter den Zuhörern, die können nachher nochmal zurückspielen und es beobachten, wo dann ganz viel in so eine Ich-muss-Sprache abgewandelt ist. Also nicht mehr in ein Ich darf, ich kann, ich möchte, sondern es war dann Ich muss. Und das ist mir auch nochmal bei uns beiden aufgefallen während des Gesprächs. Immer wenn wir über Beispiele, die uns persönlich betroffen haben, nochmal gesprochen haben, sind wir auch beide in diese Muster reingefallen. So. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das sind dann ja Situationen, wo es sich innerlich anfühlt wie ein Muss, aber es gibt halt kein Muss.
Richtig. Und ich glaube, genau hier fängt ja unsere innere Freiheit an, richtig? Wenn wir uns von diesem Muss, von diesem Zwang mal lösen. Und es mag, ich gehe immer wieder auf dieses Konzept zurück, weißt du, wir sind Lösungssuchende. Das war mal eine Lösung, die dir gedient hat, weißt du? Aber jetzt gerade dient sie dir nicht mehr. Jetzt gerade bringt sie dir nicht mehr dieses Leben, die Freiheit, die du dir eigentlich wünschst, in den Momenten so reagieren zu wollen, wie du wollen würdest. Und ich glaube, deswegen kann man da an ganz, ganz verschiedenen Stellschrauben auch schon drehen. Und Sprache ist so eine Stellschraube, weißt du, die wir uns gerne nochmal anschauen können. Und ich habe so ein Lieblingszitat, Laura, das ich gerne mit dir teilen möchte.
Oh ja.
Es kommt, ich weiß nicht, ob es aus dem Buddhistischen kommt, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ein weiser Buddha.
Es kommt, ich stelle genau. mir ihn vor. Genau. Ich visualisiere ihn.
Richtig. Und zwar, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
Mhm.
lasse es jetzt einfach mal so stehen.
Ja, ich glaube, wir können es so stehen lassen und wirken lassen. Es ist ein starkes Zitat. Einfach wirklich, es zeigt nochmal, wie wichtig die Gedanken sind und dann aber auch, wie wichtig die Sprache sind.
Genau, genau. Und
ich überlege mir gerade, ob ich noch eine Silbe dazu machen möchte am Anfang. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden Gedanken. Aber es ist schwierig, weil Gedanken auch manchmal Gefühle werden und Gefühle manchmal Gedanken.
Richtig,
das ist ja beides, das ist so ein Zickerschluss.
Aber auf jeden Fall müsste man auch noch so ein bisschen Emotionen noch mit reinbringen.
Ja, also so, weil wir können ja, also da kommt ja wieder der Körper rein, ne? Also wenn ich kann ja über meinen Körper wieder meine Gefühle hochbringen. Ich mache das manchmal morgens, so eine Übung, wo ich einfach so ein bisschen hüpfe oder so yes, yes, yes sage, einfach um wieder meine Energie hochzukriegen, damit ich bei mir bin. Und es gibt auch Studien dazu und ich springe schon wieder, ich merke es. Das ist so geil einfach mit dir, ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten. Es gibt Studien, die zeigen, dass je schneller wir laufen, dann haben wir auch wieder andere Gedanken. Also wenn wir schneller laufen, sind wir lösungsorientierter. Wenn wir langsamer laufen, weniger lösungsorientiert. Und das ist ja genau das, also über unsere Bewegung können wir ja wieder unsere Gefühle verändern. Und dann sind wir im besseren State, sage ich jetzt einfach, und dann entstehen ganz andere Sachen.
Der Peter A. Levine sagt auch, unser Körper ist das Gefäß für unsere Emotionen. Und ich finde das Bild so schön, weil ich habe das vorher, die Verbindung gar nicht so sehr gesehen, weißt du? Ich dachte ja, okay, unsere Emotionen und dann gibt es noch unseren Körper, weißt du? Den Körper trainieren wir und dann ist gut. Ja. Nein, das ist ja so tief miteinander, weißt du, verflochten.
Schönes Bild, ja.
Und immer wenn du eine Emotion fühlst, du kannst das nicht losgelöst von deinem Körper fühlen. Dein Körper produziert diese Emotion, weißt du? Das ist ja auch ein Zusammenschluss jetzt mal so biochemisch aus Sauerstoff, weißt du, und anderen Dingen, die im Körper passieren. Und deswegen, um mal ganz kurz auf einen Punkt zurückzukommen, Laura, morgens, das kennen wir ja alle, wenn wir ein bisschen so low energy sind, ne, so uns vielleicht nicht so fühlen, vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, passiert uns allen, passiert mir. Und dieses, was du tust, dieses Tanzen, yes, yes, ne, Expression zu zeigen und vor allem auch zu atmen, hilft dir, eine neue Emotion zu formen. Die haben auch herausgefunden über Studien und Statistiken, dass dadurch, dass du im Schlaf nicht genug Sauerstoff zu dir nimmst, kannst du gar nicht super, super, super happy und euphorisch aufwachen.
Das ist
biologisch nicht möglich. Das heißt, du kannst eher auf einer niedrigen Frequenz an Emotionen starten. Und was du dann als erstes tun müsstest, wenn du jetzt schnell positive Emotionen fühlen willst, aber energetisiert sein willst, ist Sauerstoff ins System bekommen. Das heißt, diese Breathwork-Arbeit, viel mehr, also Sauerstoff in den Körper zu bekommen, hilft dir schneller biologisch, um Emotionen zu formen.
Krass, das ist jetzt für mich gerade so mind-blowing, new fact.
Das ist mein Biohacking. Ich mache das fast jeden Morgen, wenn ich vor allem ein bisschen niedriger starte.
Also ich mache das auch, weil ich mache seit 13 Jahren jeden Tag Yoga. Oh. Und da ist ja auch immer Breathwork mit dabei. Und gleichzeitig wusste nicht, dass das, weil das ist ja voll spannend. Also, weil ganz ehrlich, es gibt Tage, da verurteile ich mich selbst dafür, dass ich morgens schlecht gelaunt aufwache.
Jetzt hast und du eine gute Ausrede.
Nein, das ist ja super spannend, weil damit wird es ja immer nicht besser in den Tagen, wo du dann dir denkst, so, oh, warum bin ich denn jetzt so schlapp? Warum ist das denn jetzt so, ne? Damit nehme ich ja wieder Energie, die ich eigentlich habe und verpulver sie, indem ich gegen mich selbst schieße.
Absolut.
Und das finde ich gerade echt so, ja krass, wenn das biologisch nicht möglich ist, wie viel Last da gerade von mir fällt. Das ist, gib mir mehr so Fakten, Tila.
Ich gebe dir noch ein paar Fakten. Und zwar, das Ding ist ja, unser Gehirn möchte ja auch Energie sparen die ganze Zeit, richtig?
Mhm.
Und deswegen, und wir beobachten das ja auch auf unserer Arbeit, deswegen nehmen wir oftmals mentale Kürzungen, also Heuristiken, um Leute in Schubladen zu stecken. Und das zeigt sich ja auch über unsere Sprache wieder. Weißt du, im Sinne von, ach, Laura, du bist doch hier irgendwie so eine Träumerin oder du bist doch eigentlich total risikovermeidend. Also so Sprache, die Leute sehr schnell in so eine enge Schublade stecken, weil wir in diesem schnellen Denken sind. Wir wollen, sind gerade auch Energiesparmodus. Ja. Ich lerne dich kennen, ich habe dich direkt gerade in 3 Schubladen gesteckt, weißt du?
Ja.
Und wenn du mir jetzt ein paar neue Informationen über dich anbietest, okay, dann überdenke ich vielleicht die Schubladen nochmal, aber ich funktioniere trotzdem in meinem Denken, weißt du, in diesen Schubladen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, mal Inventar zu betreiben und zu verstehen, welche Schubladen habe ich, weil es ist normal, dass wir sie alle haben. Sie haben ja einen evolutionären Vorteil, hier Energie zu sparen. Und welche Schubladen dienen mir nicht, vor allem in Führungsaufgaben, vor allem dann, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, weißt du, und sie ja als ganzes Wesen auch wertschätzen und sehen wollen, ihre Vielfalt auch schätzen wollen, statt sie nur als ganz kleine, schmale, ja, in so einen kleinen Ausschnitt unserer Vorstellung zu reduzieren.
Ja, absolut.
Genau. Und was ich dann auch in meiner Recherche, weil ich baue gerade ein E-Learning für meinen Kunden auf und Teil davon ist eben die Sprache. Und die Wissenschaft der Linguistik und Psychologie hat eben ganz intensiv untersucht, wie Sprache unser Denken und unser Verhalten eigentlich beeinflussen kann. Und ich fand das ganz spannend, weil so ein zentraler Begriff ist der linguistische Relativismus. Sagt ihr der was? Der ist so ein bisschen auf die Arbeit von Benjamin Wolf und Edward Safir zurückzuführen.
Okay, ich bin vertraut mit der Arbeit von denen, aber ich überlege jetzt gerade, der linguistische Relativismus.
Richtig, richtig. Die Hypothese besagt am Ende einfach nur, dass die Struktur deiner Sprache, also wie du deine Sprache strukturierst, welche Worte du wählst, primär, also im wahrsten Sinne beeinflusst, wie dein Weltbild.
Achso, ja, das kenne ich. Ja, die Hypothese kenne ich. Ja,
genau. Und das fand ich super, super spannend. Und da wollte ich dich auch mal fragen, so, was sind vielleicht so Dinge, die du beobachtest hast über deine eigene Sprache, die dein Weltbild, weißt du, geformt hat, bis du gemerkt hast, hey, vielleicht ist es gar nicht so dieses Weltbild, weißt du, was ich errichten möchte. Vielleicht muss ich mal meine Sprache ändern.
Das ist ja eine richtig, richtig spannende Frage. Also, die ja auch eine sehr, sehr hohe Selbstreflexion voraussetzt, weil im Endeffekt ist ja Sprache fast etwas, wo ich schon sagen würde, es ist eher in diesem Bereich blinder Fleck, den wir haben, ne? Also natürlich bin ich mir gegenwärtig, wie ich spreche. Was ich arbeite ja schon, deshalb finde ich finde es so geil. Ich habe tatsächlich meine Masterarbeit über Sprache, also ein Teil meiner Masterarbeit war Sprache im Unternehmen. Und ich habe auch ein Format für meine Kunden, wo es darum geht, dass ich deren Sprachmuster analysiere, beziehungsweise auch Team-Sprachmuster analysiere und dann gucken wir, hey, was ist denn in dem Team? Was brauchen wir? Ist da viel Selbstwirksamkeit? Ist da wenig Selbstwirksamkeit? Solche Themen. Und ich selber habe in den letzten Jahren mir eine sehr, sehr klare Sprache angewohnt. Also ich habe darauf geachtet, weniger Füllwörter zu benutzen, weniger solche Sachen wie müssen zu benutzen, nicht unbedingt Verneinungen zu nehmen, also zu sagen, ja, versteh mich bitte richtig, anstatt bitte versteh mich nicht falsch, also solche Dinge, ne? Darauf habe ich sehr geachtet und dann fand ich es ganz spannend, weil ich eine Freundin habe, die so ganz flapsig mit ihrer Sprache umgeht. Und ich habe dann mit ihr viel Zeit verbracht tatsächlich, es ist jetzt jüngst, das war Anfang des Jahres, und habe das beobachtet und habe dann mal aus Spaß ihre Art von Sprache imitiert. Und ganz spannend, ganz anderes Erleben, weil sie zum Beispiel, wenn eine Sprachnachricht von ihr kommt, ist sowas wie, ja, ich gehe gerade spazieren. Oh, spannend, da ist gerade eine Baustelle. Und dann erzählt sie mir das, was ja gar nicht für den Gesprächsfluss, also von der ursprünglichen Information reinkommt. Und dadurch entsteht aber eine andere Art von menschlicher Nähe. Und ganz im Gegensatz zu dieser ganz anderen Seite, wo ich war, in dieser sehr, sehr krass strukturierten Klarheit. Und dann habe ich das ausprobiert und gemerkt, oh, spannend, da kommt eine ganz andere Lebensfreude raus. Ne?
Ja.
Und da wirklich bewusst abzuwechseln, hey, in welchem Kontext brauche ich welche Art von Sprache, um was zu erzielen, ne?
Finde ich richtig gut, vor allem so wirklich je nach Kontext ja zu entscheiden, richtig? So, weil die Sprache, die ist ja so formbar und auch flexibel
Und wenn du sagst, dieses Verneinende hast du so ein bisschen eliminiert und auch dieses Müssen, das finde ich, das ist auch ein Game Changer gewesen, dieses einfach nicht mehr in ich muss zu sprechen, sondern ich darf oder ich werde. Macht einen riesen Unterschied, wie du über die Situation fühlst und auch unbewusst vielleicht auch nachdenkst. So, ich muss arbeiten am Montag versus ich werde am Montag wieder arbeiten oder ich will arbeiten oder ich darf am Montag arbeiten. Wow, was für ein riesen Unterschied. Und was bei mir nochmal der Game Changer war, was auch so ein bisschen so ein Mindset-Shift gebracht hat, ist das Thema, etwas nicht zu können. Wenn du, ne, wir alle, wir stellen uns die Herausforderungen, wollen raus aus der Komfortzone und was passiert? Es gelingt nicht immer direkt beim ersten Mal und das ist auch normal. Und da entsteht so, habe ich mal beobachtet, bei mir auch manchmal so eine emotionale Kaskade, weißt du, dass ich total frustriert bin und sage, ich kann das nicht, ich werde es nie können. Das habe ich viel dann erzählt, ne, in meinem Selbstgespräch, bis ich erst mal gemerkt habe, sag mal, das dient dir gar nicht und das dient auch nicht deinem Selbstwertgefühl, wenn du sagst, dass du es nie können wirst, also auch diese ultimativen, nie, immer, weißt du?
Oh ja.
Das ist total gefährlich, das ist überhaupt nicht differenziert. Das heißt, das eliminieren wir und wenn wir etwas noch nicht können, dann sagen wir, ergänzen wir die Sprache um ein powerful Wort und das ist
noch.
Yes! Als hätten wir uns abgestimmt. Wir können es noch nicht. Es ist im Prozess und auch das. Ich kann nicht podcasten, das war auch so etwas in meiner Journey, als ich angefangen habe. Man merkt man erstmal, was man für ein Wortgulasch die ganze Zeit von sich gibt. Ich kann nicht podcasten versus ich kann es noch nicht so gut, wie ich es gerne wollen würde.
Absolut, das ist auch sehr wertvoll. Ich finde, Sprache ist so ein geiles Thema. Ich mich damit so intensiv beschäftigt, weil und auch noch, ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und gleichzeitig ist es ein Thema, was ich noch gar nicht durchdrungen habe. Obwohl ich seit vielen Jahren durch, also schon mich damit, weil es so ein großes Thema ist, möchte ich damit ausdrücken.
Fühle ich.
Auch cool, was ich gerade gesagt habe, ne? Und gleichzeitig, anstatt immer aber zu sagen. Weil aber gleich sowas ist wie, nee, ich liebe dich, aber, also da kommt ja immer so dieses, ja, nee, ist doch nicht so, streicht eigentlich den Satz davor weg.
Es gibt so eine Feedback-Methode, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Da darf man kein Aber benutzen. Dann sagt man immer, selbst wenn man nicht der Meinung ist, darum geht es ja. Du sagst jetzt was, Laura, und ich bin gerade nicht deiner Meinung. Ja. Ne? Und ich würde dann sagen, ich sehe deinen Punkt und ich ergänze um diese Sicht, weißt du? Und dann darf das im Raum stehen. Es darf auch reiben in dem Moment, weil es eine Gegenposition ist, aber es ist kein Aber. Es
ja, und so wertvoll bei Brainstorming.
Ja.
Weil in dem Moment lösche ich ja, also der andere fühlt sich, selbst wenn, dann kommen wir wieder, ich meine, wir sind so hypersoziale Wesen und wir kriegen ja so kleinste Nuancen schon mit. Wenn jemand schief guckt, wenn jemand irgendwas sagt und so ein Aber kann ausreichen, um vielleicht den People-Pleaser im Raum zum Schweigen zu bringen.
Ja.
Oder den, der vielleicht ein bisschen, muss auch kein People-Pleaser sein, kann auch jemand sein, der ein bisschen unsicherer ist oder vielleicht auch gar keinen Bock hat, sich jetzt den Stress zu geben, ne? Und dann reicht dieses Aber aus, um halt nichts mehr zu sagen. Und deshalb ist super wertvoll, diese Feedback-Methode, ja.
Auch so spannend zu sehen, dass so ein kleines Wörtchen Aber schon in der Lage sein kann, so eine Power hat, die Macht unserer Sprache, dich zu triggern. Weißt du, dass du danach sagst, okay, jetzt vielleicht ein People-Pleaser, weißt du, ich bin mir ganz sicher, vor 8 Jahren als Studierende, weißt du, hätte ich jetzt was gesagt und ein großer, senioriger Manager hätte gesagt, aber, weißt du, dann hätte ich mich ganz schön klein gefühlt danach, weißt du, dann hätte ich mich ziemlich disvalidiert gefühlt in dem, was ich gerade gesagt habe. Und das einfach mal zu verstehen, dass es so viel Macht hat und deswegen müssen wir mit diesem machtvollen Instrument am Ende des Tages auch sehr weise und vorausschauend umgehen lernen.
Absolut. Und es ist auch ein sehr machtvolles Instrument für das People-Pleasing, weil eine der Ängste, also zumindest bei mir war es eine der Ängste, ich möchte auf gar keinen Fall unhöflich sein. Ich möchte nicht, das ist mir auch, mir sind Menschen wahnsinnig wertvoll. Ich habe übrigens noch eine These, die ich gerade reinstreue. Ich glaube, dass Menschen, die sehr empathisch sind, was ja People-Pleaser oft sind, auch saugute Führungskräfte sind, weil sie viel mehr wahrnehmen, was eigentlich los ist im Team. Und wenn ich jetzt den Menschen diese Macht der Sprache gebe und ihnen zeige, hey, so kann ich mich klar ausdrücken, ohne dass ich jemanden vor den Kopf stoße, dann entstehen ganz, ganz tolle Sachen im Team.
Voll. Absolut.
Das ist so schön. Thiele, ich möchte noch eine Abschlussfrage stellen, weil ich finde es gerade voll rund. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was ist eine Sache, die du unbedingt den Hörern noch mitgeben möchtest, was du vielleicht dir selber auch früher mal der Jungen, der Thiele gesagt hättest oder auch, also du hast jetzt die freie Bühne zu sagen, was deine Herzensbotschaft ist noch an meine Zuhörer oder an unsere Zuhörer?
Mir kommt gerade ein Impuls, das ich einfach jetzt mal teilen möchte, weil ich das immer wieder jetzt in den letzten Tagen beobachtet habe, auch wieder als so Kommentare hochkamen, auch bei Kundinnen, auch bei Freunden und Co. Und zwar diese ganze Reise der Persönlichkeitsentwicklung und des Wachstums ist kein einfacher. Es ist kein schöner Spaziergang, ne? Und wir sprechen jetzt gerade so locker darüber, aber wir wissen auch in der Substanz, wie unangenehm das sein kann, wie schmerzhaft das sein kann. Und was ich gerne mitgeben möchte ist, und das sind ja deine Zuhörende sind ja daran interessiert, sonst würden die nicht bei dir einschalten, richtig? Dass manchmal gar nicht der Weg des geringsten Widerstandes oder dieser ganz einfache Weg der richtige Weg sein muss, sondern manchmal, gerade wenn es um unsere Entwicklung geht, ist wirklich dieser etwas langwierigere und auch etwas ja, unangenehmere Prozess der dich langfristig am stärksten wachsen lässt. Und dass wir die Konfrontation nicht meiden sollten, sondern ich denke, Wachstum entsteht dann, wenn wir in der Lage sind, ganz unangenehme Dinge zu konfrontieren und danach rauszugehen, wieder mit der Selbstwirksamkeit und zu erfahren, auch zu spüren, wir haben es geschafft. Ich habe es verstanden, ich habe es durchdrungen, ich bin da durchgegangen und ich bin gestärkt daraus gegangen. Und diese neuen Wege zu gehen, auch wenn sie unangenehm sind und gerne auch Leute an Bord zu holen, die dich dabei unterstützen durch den Prozess, aber nicht dort dicht zu machen und sich vielleicht in Netflix zu ertrinken, weißt du, und sich abzulenken, weil das ist ja noch nie so einfach gewesen, sich ablenken zu lassen, sondern in die Konfrontation zu gehen, in auch am Ende des Tages in die Bewusstseinserweiterung zu gehen, weil nur dann können wir frei entscheiden, wie wir eigentlich agieren wollen. Und am Ende des Tages können wir nur dann wahrhaftig authentisch sein, weil sonst bist du nur das Ergebnis von irgendwelchen Mustern und Programmen. Und wer möchte das schon?
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, vielen lieben Dank. Sondern ganz bestimmt sind die Hörer jetzt ganz neugierig, wo sie dich finden. Wo können sie einschalten? Auf jeden Fall in deinem Podcast.
Gerne in meinem Podcast. Ich mache gerade eine kleine Sommerpause und dann werde ich meinen Podcast nochmal ein bisschen neu ausrichten. Mhm. In meinem Podcast, auch über LinkedIn natürlich, ne? Da sind wir auch aktiv und demnächst wird es auch eine Website geben.
Thiele macht die coolsten LinkedIn-Beiträge, also unbedingt folgen.
Nein. Danke, Laura. Und zuletzt.
Ich lese die echt gerne. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich würde nichts sagen, was ich nicht ernst meine.
Das ist so lieb. Danke, Laura. Ich bin gerade auch da ein bisschen auf Sparflamme, aber das ist gut. Also ich bin demnächst wieder ein bisschen aus der Sommerpause zurück und ich werde eine Homepage launchen und ihr könnt euch auch demnächst schon auf ein Newsletter eintragen, weil wenn die Homepage gelauncht wird, habe ich einen ganz, 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 ganz tollen. Ich will es noch gar nicht. Soll ich es revealen?
Ja!
Ich erzähle es jetzt einfach. Es wird einen kostenfreien Wertetest geben. Das heißt, wir haben heute auch viel über Werte gesprochen. Das ist mir einfach so wichtig in der Zusammenarbeit, sich zu besinnen, was es eigentlich ist, was wir verkörpern wollen. Den wird es auf meiner Website geben. Das heißt, wenn ihr da als erstes auch dann partizipieren wollt, gerne in Kontakt treten, in Newsletter eintragen.
Oh, das ist schön. Ich werde mich direkt eintragen. Ja, danke, Thiele. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Ich könnte stundenlang weitermachen. Ich bin mir sicher, es ist nicht der letzte Podcast.
Danke, Laura. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und du hast da auch so entspannt und so wunderbar durchgeführt durch das Gespräch. Vielen Dank.
Leadership Lounge von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.